لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Alles so wird Allah, dem Herrn der Welten, Allah Segen und Heil und Barmherzigkeit, sei nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wenn Allah Recht leitet, der ist für Recht geleitet. Und wenn, dann wirst du für ihn niemanden finden, der ihn jemals zum rechten Weg abbringen kann. Und wenn Allah Irre leitet, für den wirst du niemanden finden, der ihn auf den richtigen Weg leiten kann. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung führt zur Hölle. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch vor der Hölle bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken. Diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus ihr hervorgehen mit noch mehr Wissen und noch mehr stärkerem Iman. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, das, was wir lernen, inshallah in diesen wenigen Minuten, auf beste Art und Weise umzusetzen. Als Bestätigung dessen, was der Bruder gerade eben gesagt hat, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, ihr sollt euch dem Imam nähern und den Gedenken beiwohnen. Das heißt, udnu min al-Imam, uhduru al-Dhikr. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في الجنة وإن دخلها. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt euch dem Imam nähern und dem Gedenken Allah, dem Zikr beiwohnen. Und je länger oder je mehr man sich entfernt, desto mehr wird man auch im Paradies zurückbleiben. Selbst wenn man es eines Tages betreten wird. Insofern ist ein Unterschied, ob jemand in den Gebetsreihen zum Beispiel in der ersten Reihe betet oder in der letzten Reihe. Oder ob jemand bei Salat al-Jum'ah in der ersten Reihe Gedenken lauscht oder in der letzten Reihe. Das ist nicht das Gleiche. Und deswegen sind ist immer besser, je näher man dem Imam sich nähert aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, ich freue mich, heute bei euch zu sein, und das ist alhamdulillah das zweite Mal und inshallah ist es nicht das letzte Mal. Das hängt nicht nur von mir ab, sondern auch von euch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Aufmerksamkeit, für euch belohnen für eure Anwesenheit. Das heutige Thema ist ein Thema, das von sehr großer Bedeutung ist, weil es nicht konkret um Einzelheiten geht, sondern es geht eigentlich um Grundsätzliches. Es geht um Grundsätzliches. Das Thema lautet auf Deutsch das richtige Verständnis. Oder man könnte auch sagen, im Arabischen benutzt man sehr oft den Begriff Manhaj. Manhaj auf Deutsch übersetzt bedeutet Vorgehensweise, bedeutet Methodik, bedeutet Umgang. Und gemeint ist, dass man die Religion des Islam richtig versteht. Oder anders ausgedrückt, dass man den richtigen Bezug hat, den richtigen Umgang lernt mit dem Koran, Al-Karim und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Insofern geht es hier um grundsätzliche Dinge, wovon ich natürlich nur ein paar Beispiele erwähnen werde. Diese grundsätzlichen Dinge sind so wichtig, weil davon vieles andere abhängt. Und wenn man diese Sachen verstanden hat, dann kann man auch besser die Leute bewerten. Die Leute bewerten. Weil nicht jeder Mensch, der sich ausgibt als Muslim, ist auch wirklich ein Muslim. Nicht jeder Mensch, der sich ausgibt als religiöser Mensch, ist auch wirklich ein religiöser Mensch. Nicht jeder Mensch, der sich ausgibt als ein Anhänger der sunnitischen Glaubensgemeinschaft, ist auch wirklich einer von ihnen, denn das ist ja keine Sache, die man sagt, sondern die Taten müssen dieser Behauptung oder diese Behauptung bestätigen. Insofern dieses Thema, wenn man dabei Fehler macht, dann hat man automatisch an vielen Punkten Fehler gemacht. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn der Muslim zum Beispiel nur an den Koran al-Karim glaubt und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht kennt oder nicht berücksichtigt oder im schlimmsten Falle sogar leugnet, ja, dann automatisch, er wird sehr, sehr viele Fehler machen in seiner Religion. Warum? Weil er etwas Grundsätzliches missachtet hat. Und darum soll es inshallah in diesen wenigen Minuten gehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, ich versuche natürlich diese grundsätzlichen Sache klar zu machen, auch an Ayat des Koran al-Karim und auch an Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, bevor wir aber darüber sprechen, wir wissen, dass die Menschen sich nicht über alles einig sein können und werden. Aber es gibt Dinge, über die man sich einig sein darf, über die man sich uneinig sein darf. Und es gibt Dinge, über die man sich nicht uneinig sein darf. Wie zum Beispiel, wenn es um den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala geht, da darf man sich nicht uneinig sein. Gibt es Allah oder nicht? Man kann nicht sagen, du bist ein Bruder von mir, weil du glaubst an Allah und ich bin mir zwar nicht sicher, aber wir sind trotzdem Geschwister. Das funktioniert nicht. Das heißt, es gibt diese Art von Meinungsverschiedenheit ist inakzeptabel. Aber es gibt akzeptable Meinungsverschiedenheiten. Wenn wir zum Beispiel miteinander gebeten, wie wir gerade gebetet haben, betet sicherlich nicht jeder genauso, wie der andere gebetet hat. Und diese Unterschiede sind zum größten Teil akzeptable Meinungsverschiedenheiten. Das heißt, wir können trotzdem Brüder sein, Geschwister sein, wir können trotzdem zusammen beten, wir können trotzdem zusammen besuchen und das ist alles geil. Und wir lieben uns trotzdem für Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund dieser, trotz dieser akzeptablen Meinungsverschiedenheiten. Die Menschen alle, sie glauben entweder an Allah Azza wa Jal oder sie glauben nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern sind sie schon mal in zwei Gruppen unterteilt. Die einen glauben an Gott, die anderen glauben nicht an Gott. Man kann die einen als Atheisten bezeichnen, die anderen als Theisten bezeichnen. Diese Gruppe von Menschen, die an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, manche von ihnen, sie beten ihn alleine an und andere, sie gesellen ihm andere Götter bei. Und von diesen Gruppen, wer bleibt übrig? Das sind die Muslime. Weil alle anderen Glaubensgemeinschaften, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, sie beten neben ihm andere an. Ich rede natürlich von dem islamischen Verständnis. Ein Christ, wenn du ihn fragst, wie viele Götter glaubt er, wird dir sagen, an einen Gott. Ja? Aber nach dem islamischen Verständnis, er hat viele Götter. Ja? Deswegen bleiben die Muslime sozusagen übrig. Allah sagt im Koran Karim, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten, die an Allah glauben, sie gesellen ihm andere bei. Sie machen Schirk. Das sind zwei. Dann bleiben die Muslime. Diese Muslime jetzt, sind sie sich alle einig? Leider nicht. Tayyib, gibt es auch unter den Muslimen Meinungsverschiedenheiten, die inakzeptabel sind? Selbstverständlich. Gibt es auch. Es gibt Meinungsverschiedenheiten unter den Muslimen, die sind inakzeptabel. Das heißt, mit Muslimen meine ich natürlich auch die Leute, die dem Islam zugeschrieben werden, aber keine Muslime sind. So, jetzt haben wir diese Gruppe von Muslimen. Wodurch unterscheiden sie sich? Sie unterscheiden sich aufgrund verschiedener Dinge. Zum Beispiel aufgrund des Glaubens an Allah subhanahu wa ta'ala. Sie unterscheiden sich zum Beispiel in Bezug auf den Glauben an den Koran al-Karim. Sie unterscheiden sich in Bezug auf das Jenseits und was Allah im Paradies für einen bereitet hat. Diese Gruppe von Muslimen unterscheidet sich aber also in grundsätzlichen Angelegenheiten von anderen. Diejenigen, die auf der Wahrheit geblieben sind, wenn sie sich jetzt weiterhin Muslime nennen, dann die anderen nennen sich auch Muslime. Also brauchen wir eine andere Unterteilung, eine Namensgebung. Ansonsten bräuchten wir das nicht, weil Allah sagt im Koran, huwa sammakum al-muslimina min qabl. Das heißt, er hat euch schon zuvor, Ibrahim a.s., Allah sagt über Ibrahim Surat al-Hajj, er hat euch schon zuvor als Muslime bezeichnet. Insofern, wir brauchen keine andere Bezeichnung, es sei denn, es ist notwendig. Wenn es notwendig ist, was sollen wir machen, wenn alle sich Muslime bezeichnen? Aber der eine glaubt sogar an einen neuen Propheten, und der eine glaubt an dies, der andere glaubt an das, dann, wir müssen uns irgendwo unterscheiden. Und die Leute, die der Wahrheit folgen, Sie nennen sich deswegen, auf Arabisch nennen sie sich Ahlus Sunnah wal Jama'a. Und über diesen Begriff möchte ich ganz kurz sprechen, weil er hat was zu tun mit dem Verlauf des Vortrags auf jeden Fall. Die Ahlus Sunnah wal Jama'a, auf Deutsch übersetzt die sunnitische Glaubensgemeinschaft, ist die einzige Glaubensgemeinschaft, die sich vom Namen her bezieht auf die religiösen Quellen an sich. Und zwar auf die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum heißen sie sunnitische Glaubensgemeinschaft? Warum? Weil sie sagen, maßgebend für uns ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Naja, auf den Koran berufen sich alle. Auf den Koran berufen sich alle. Deswegen sagen sie, für uns, der Koran al-Karim, wir verstehen ihn im Lichte der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, Allah sagt im Koran al-Karim, huwa alladhi anzala alayka al-kitab, er ist derjenige, der auf dich das Buch hinabgesandt hat, minhu ayatun muhkamat, von ihnen gibt es, oder unter dem vom Koran gibt es klare, eindeutige Verse, muhkamat, hunna ummul kitab, sie bilden den Ursprung des Buches. وأخر متشابهات. Aber es gibt auch andere Verse, Allah sagt im Koran, die sind mehrdeutig. So, was machen wir? Wir glauben, dass diese eindeutigen Verse, da gibt es nichts zu diskutieren. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, Allah ist einer, braucht man nicht, kann nicht sein, zwei oder drei, kann nicht sein. Es ist einer, fertig. Gibt's keinen Spielraum für Interpretation. Aber es gibt Ayat des Koran al-Karim, die mehrdeutig sind. Und wir wissen das. Und Allah weiß das, erst recht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste das. Und die Sahaba wussten das. Und deswegen, wie geht man damit um? Ganz einfach. Wenn es eine Aya mehrdeutig ist, das heißt, man kann sie so verstehen, dann, was machen wir? Wir schauen in die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Damit das nicht so trocken wird, ich mache ein Beispiel, barakallahu fikum. Das Beispiel ist ganz einfach, Allah azza wa jalla sagt im Koran Karim, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الله sagte سبحانه وتعالى في سورة المائدة über den Wudu, über die Gebetswaschung, er sagte, und ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet hinstellt, dann wascht euch euer Gesicht und eure Hände bis zu den Ellbogen. In dieser Aya gibt es viele Fragen, die Gelehrten sich gestellt haben. Sie klingt zwar eindeutig, aber wenn ich euch jetzt frage, aber Allah sagte, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. Wer kann mir übersetzen, was heißt قُمْتُمْ? Aufgestellt. Barakallahu fik. Das heißt, es ist ein Partizip auf Deutsch. Das heißt, es ist eine Vergangenheitsform, sag ich mal. Ja? قُمْتُمْ. Nicht تَقُومُونَ. Es ist kein Präsens. Es ist eine Vergangenheitsform. Das heißt, eigentlich, wenn ich übersetze, müsste ich sagen, wenn ihr euch zum Gebet aufgestellt habt. Okay? Wenn wir diese Aya so umsetzen würden, wie sie da steht, was müssten wir dann machen? Wir müssten uns zum Gebet aufstellen, die Gebetsreihe, und dann sofort wieder weggehen und Wudu machen. Richtig? Und dann kommen wir zurück, stellen wir uns wieder auf, und wir gehen wieder Wudu machen. Das heißt, die Sache hört nicht auf. Okay? Also kann das nicht damit gemeint sein. Aber, woher wissen wir, dass es nicht damit gemeint ist? Erstens, natürlich die Logik hat das deutlich gezeigt, aber außerdem, die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hat gezeigt, dass er die Gebetszeichen vorgemacht hat, danach hat er sich im Gebet aufgestellt und nicht umgekehrt. Okay? Das heißt also, das ist natürlich eine sprachliche Angelegenheit, aber sie ist mehrdeutig, es kann sein so, wie ist es gemeint? Schauen wir, wie der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Ein anderes Beispiel, in der gleichen Aya, ist, wir sollen unser Gesicht waschen und dann sollen wir unsere Hände bis zu den Ellbogen waschen. Tayyib. Wenn Allah sagt, du sollst deine Hand bis zum Ellbogen waschen, gehört dann der Ellbogen dazu oder gehört der Ellbogen nicht mehr dazu? Das ist die Frage. Ja? Die Grenze, gehört sie dazu grundsätzlich oder gehört die Grenze nicht mehr dazu? Das ist eine entscheidende Frage, weil Grenzen werden oft gesetzt. In Zahlen oder in Längeneinheiten oder weiß nicht was. Es gibt immer Grenzen, die gesetzt werden. Und die Grenze, gehört sie noch dazu oder gehört sie nicht mehr dazu? Das ist eine sehr entscheidende Frage, die natürlich beantwortet werden muss. Ja? Und dann schauen wir eben in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach und wir finden inshallah immer eine sehr schöne Antwort auf das, was er gesagt hat. Insofern, damit, wisst ihr, also vielleicht habt ihr mal öfter diskutiert mit Leuten, Dann sagen sie, ja, aber ich verstehe den Koran so und ich verstehe ihn so und man kann den Koran auch anders interpretieren und sie sagen, ja, was ist doch deine Meinung, ich habe meine Meinung, wo willst du wissen, deine Meinung richtig so. Deswegen sagen wir, damit wir das eindämmen, erstens, der Koran erklärt sich selbst, zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt uns vieles von dem, was im Koran nicht eindeutig ist. Tayyib, bin ich kurz abgewichen aufgrund des Beispiels, aber diese errettete Gruppe nennt sich sunnitische Glaubensgemeinschaft. Warum? Weil sich auf die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Entscheidungsmittel stützen, wenn man sich nicht einig ist. Und Jama'a, Gemeinschaft, warum? Weil sie sich zusammengefunden haben aufgrund dieser Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, du identifizierst dich mit den anderen aufgrund der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht aufgrund von Hautfarbe, nicht aufgrund von Alter, nicht aufgrund von Rassen, nicht aufgrund von Nationalität, sondern aufgrund von dieser Tatsache, dass der Mensch nach dieser Sunna lebt und an sie glaubt. Das ist, was die Menschen miteinander verbindet und das ist natürlich die stärkste Bindung, die man sich vorstellen kann. Tayyib. Jetzt haben wir so schön das Beispiel gezeigt, dass alle sich einig sind, von denen, die sich einig sind, so ungefähr. Ja, weil alle waren sich nicht einig mit dieser, aber diese sollten sich untereinander möglichst einig sein und darum geht es hier in diesem im Laufe des Vortrags. Aber ich habe gesagt, es gibt Meinungsverschiedenheiten, über die man sich uneinig sein darf. Und das ist eine Angelegenheit, die erleben wir tagtäglich in unseren Gemeinschaften. Und dazu möchte ich einen Hadith euch vorlesen von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma. Wir machen das immer so bei den Ayat und bei den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam versuchen wir das möglichst erstmal auf Arabisch zu sagen und dann auf Deutsch zu übersetzen. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, er sagte, der Prophet, قال النبي sallallahu alaihi wasallam لما رجع مع الأحزاب. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, an dem Tag, an dem er mit den Gruppen zurückgekehrt ist. Gemeint ist der Tag, an dem die Schlacht von Al-Ahzab, das ist die Parteienschlacht, das ist die Grabenschlacht. Diesen Tag, als die Schlacht stattgefunden hat, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat er nach der Schlacht gesagt, لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. Niemand darf das Nachmittagsgebet verrichten, es sei denn, er ist bei den Banu Qurayza angekommen. Die Banu Qurayza sind ein Stamm, ein jüdischer Stamm, der in Medina oder in der Nähe von Medina gehaust hat. Und dieser Stamm, Banu Qurayza, der hat einen Vertrag gebrochen. Und das war entscheidend, war sehr gefährlich, weil die Banu Qurayza, sie sollten einen ganz bestimmten Teil von Medina beschützen, dass der Feind nicht eindringen konnte, und sie haben den Vertrag gebrochen. Und dieser Vertragsbruch hatte zur Folge, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie zur Rechenschaft ziehen wollte. Entscheidend an der Sache ist, dass er sagte, sinngemäß, ihr sollt eure Waffen noch nicht ablegen, denn es gibt noch was zu erledigen. Und ihr sollt euch zu den Banu Qurayza begeben. Der Prophet sagte dann, sallallahu alaihi wasallam, niemand soll das Asrgebet verrichten, außer bei den Banu Qurayza. Und ich lese den Hadith auf Arabisch. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. Unterwegs, sagte Abdullah ibn Umar رضي الله تعالى عنهما, möge Allah mit ihm sein Vater zufrieden sein, er sagte, unterwegs hat sie dann das manche von ihnen das Asr-Gebet ereilt. Also es war Gebetszeit. Beziehungsweise die Gebetszeit war schon am Auslaufen, offensichtlich. Manche haben dann gesagt, wir beten erst, wenn wir angekommen sind. Und andere haben gesagt, nein, der Prophet meinte das nicht. Also er meinte, sie wollten damit sagen, er meinte, wir sollen uns beeilen. Deswegen hat er gesagt, ihr sollt dort erst Asr beten, nicht hier, sondern beeilt euch und geht schnell dorthin. Und wir wissen, dass manche haben dann gebetet, das Asr-Gebet zur richtigen Zeit, und manche haben gesagt, nein, wir gehen erst dorthin, auch wenn die Zeit ausläuft, wir werden trotzdem erst beten, wenn wir angekommen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Nachhinein von dieser Geschichte erfahren und er hat keinen der beiden Parteien zur Rechenschaft gezogen. Er hat keine der beiden Parteien kritisiert. Er hat keine der beiden Parteien, keinen der beiden Parteien gesagt, ihr seid richtig oder ihr seid falsch. Er hat nicht mal gesagt, was besser gewesen wäre. Gar nichts. Er hat über das geschwiegen, über das eigene geschwiegen und das bedeutet, dass beide richtig gehandelt haben. Dass beide richtig gehandelt haben. Und man kann keinem sagen, er hat falsch gehandelt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst hat nicht jemandem gesagt, dass er falsch gehandelt hat. Und wenn man diesen Hadith verinnerlicht, erkennt man, dass sich beide auf einen deutlichen Beweis gestützt haben. Was meint ihr, worauf haben sich diejenigen gestützt, die gesagt haben, nein, wir beten unser Asr-Gebet erst, wenn wir bei den Banu Quraiza angekommen sind. Was war ihr Beweis? Warum haben sie das gemacht? Auch wenn die Zeit ausgelaufen wäre. Machen wir so das aufzeige, damit ich sehe, wer zuerst aufgezeigt hat. Also,
die Anweisung von Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Die Anweisung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat deutlich gesagt, ich soll erst dort beten. Und er hat nicht gesagt, aber sollte euch die Asr-Zeit vorher eintreffen, dann macht ihr und so. Und außerdem können Sie sagen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam von uns wollte, dass wir zur richtigen Zeit beten, wir sollen uns nur beeilen, hätte er sagen können. Er kann das sprechen, wo ist das Problem? Er soll sagen, beeilt euch. Sodass ihr dort noch Asr beten könnt. Könnte er sagen, richtig? Hat er aber nicht gemacht. Also haben sie einen sehr starken Beweis in dieser Hinsicht. Okay? Bei den anderen, die gesagt haben, wir sollen zur richtigen Zeit beten, und der Prophet meinte das gar nicht. Also kann nicht sein, dass sie sich auf seine Aussage stützen. Sie müssen irgendwas anderes haben, worauf sie sich stützen. Worauf haben sie sich wohl gestützt? Richtig. Richtig. Das heißt, sie haben sich, kann man sagen, auf jeden Beweis gestützt, wo in dem drin steht, dass man die Zeiten einhalten muss. Und unter anderem Koran Karim. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitab al-mawquta. Das Gebet ist den gläubigen Menschen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und sie haben gesagt, das stimmt zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wir sollen erst dort beten, aber die Ayah, also egal wie wir es machen, wir haben einen Konflikt. Also was sollen wir machen? Also haben sie gesagt, damit wir nach beiden Aussagen handeln, verstehen wir die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Fall nicht genau wortwörtlich, wie er es gesagt hat, weil sonst hätten wir einen Konflikt. Und es kann nicht sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagt und Allah sagt was anderes. Kann nicht sein. Ja? Insofern hat, was entscheidend ist, Allah wird sagen den Leuten, wer rechtlich gehandelt hat oder nicht. Ja? Aber für uns ist es gut, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben nicht gesagt hat, der hat recht und der hat Unrecht. Ja? Weil so gibt er uns sozusagen einen gewissen Freiraum, wenn man das so sagen kann, Freiraum in dem Sinne, ich will damit sagen, nicht Freiraum in dem Sinne, dass beides 100% richtig war. Nein, Freiraum in dem Sinne, dass wenn man sich manchmal uneinig ist, dann darf man sich uneinig sein, weil man anderer Meinung ist. Okay? Weil man einen Beweis hat für seine Meinung. Einen gültigen Beweis hat für seine Meinung. Ja? Wie zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wenn man sich Mühe gibt, zum Beispiel ein Richter, sich Mühe gibt in einem bestimmten Fall, die Wahrheit herauszufinden, der Richter ist ein armer Kerl, der kann nur sich stützen auf die Beweise, die ihm vorgelegt werden. Und da hat der eine sagt, das gehört mir, der andere sagt, nein, das gehört mir. Wenn er in dem Fall sich Mühe gibt, nach den ihm vorgeschriebenen Richtlinien eines Richters, und er urteilt am Ende, er bekommt auf jeden Fall eine Belohnung gut geschrieben. Warum? Weil er sich die Mühe gemacht hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sein Fehler wird ihm verziehen. Also er hat zwei Belohnungen sozusagen eigentlich bekommen. Einmal die Belohnung des sich Mühe gebens und einmal der Fehler, den er gemacht hat, weil er kann sein, es ist ein großer Fehler, er kann sein, er sagt, jeder, der eine sagt, das ist meine Frau, der andere sagt, nee, das ist meine Frau. Ja? Und am Ende entscheidet er, das ist seine Frau. Und vielleicht lag er falsch. Ja? Und die Leute leben danach, ihr ganzes Leben lang. Trotzdem, der Richter sein Fehler wird verziehen, weil er hat sich Mühe gegeben, gemäß den Grundsätzen, und die Sache ist erledigt. Für ihn ihre Sache ist erledigt. Kann sein, für die Leute ist die Sache nicht erledigt. Kann sein. Ja? Wenn er aber Recht gehabt hat, dann bekommt er zweifache Belohnung. Für die Mühe und dafür, dass er das Ziel erreicht hat, was er eigentlich hätte erreichen sollen. Also es zeigt uns, der Richter kann richtig und falsch handeln, aber in beiden Fällen, seine Entscheidung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert. Die eine ist zwar besser als die andere, aber Alhamdulillah, sonst würde ja kein Mensch Richter werden, wenn er Angst haben müsste, für jede Entscheidung zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ne? Tayyib, es gibt eine Thematik, eine große Thematik, die in Bezug auf diese Themen, diese Themen zusammenhängen, die finde ich sehr wichtig. Unser Thema heute Abend, liebe Geschwister, ist ein sehr großes Thema. Diese grundsätzlichen Angelegenheiten, die Methodik, wie geht man um mit den Texten des Koran, des Sunnah des Propheten, das ist ein riesiges Thema. Deswegen, wir werden sowieso nur anschneiden können, oder nur bestimmte Sachen, Ausschnitte daraus bearbeiten können. Und vielleicht ein anderes Mal werden wir darüber weitersprechen können. Aber wichtig ist, unser einer, sagen wir mal ganz ehrlich, das hört sich alle sehr schön theoretisch an, aber unser einer, wie soll er sich denn jetzt grundsätzlich verhalten, wenn es darum geht? Zum Beispiel, du weißt, der eine Gelehrte sagt, das ist halal. Der andere Gelehrte sagt, das ist haram. Der eine Gelehrte sagt, das musst du machen. Der andere sagt, das darfst du nicht machen. Oder er sagt, du musst das machen. Der andere sagt, du sollst das machen. Machen wir ein einfaches Beispiel. Morgen ist Freitag, inshallah. Und am Freitag gehört es zur Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass man sich wäscht, dass man die Ganzwaschung macht, den Russel macht. Diese Ganzwaschung, wenn ich sie nicht gemacht habe, begehe ich dann eine Sünde? Wenn ich sie absichtlich weglasse, begehe ich eine Sünde? Oder begehe ich keine Sünde, weil diese Ganzwaschung, dieser Russel, ist eine freiwillige Tat gewesen? Weil als ich gesagt habe, es gehört zur Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, da habe ich noch nicht geurteilt, ob man das machen muss oder nicht. Weil Sunna hat verschiedene Bedeutungen, unter anderem, das ist sein Weg. Ja, sein Weg, seine Vorgehensweise, was er regelmäßig gemacht hat, er hat das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Aber nicht alles, was er gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, ist verpflichtend. Das wäre für uns eine Anstrengung, die wir nicht machen können, die wir nicht, der wir nicht gerecht werden könnten. Ja, weil er, sallallahu alaihi wasallam, hat zum Beispiel nachts viel gebetet. Nicht jeder von uns kann das machen. Die Leute, die Nachtschicht arbeiten, die können das nicht machen. Ja? Das heißt, nicht alles, was er macht, sallallahu alaihi wasallam, ist verpflichtend. Insofern, was machen wir in solchen Angelegenheiten? Wie sollen wir damit umgehen? Noch einmal, ich betone, es geht hier um Meinungsverschiedenheiten, die akzeptabel sind. Was heißt akzeptabel sind? Das heißt, jeder hat einen gültigen Beweis. Jeder hat einen gültigen Beweis. Was natürlich gültig heißt und nicht, ist ein anderes Thema. Darüber werden wir heute nicht sprechen. Ja? Aber jeder hat einen gültigen Beweis. Wie ich vorhin gesagt habe, Beispiel mit den Leuten, dem Asr-Gebet, wo sie es beten sollten. Jeder hat einen gültigen Beweis. Aber akzeptable Meinungsverschiedenheit, auf Arabisch Ikhtilaf Mu'tabar, heißt nicht, dass beide richtig sein müssen, wie ich vorhin auch erklärt habe. Einer hat die Wahrheit. Die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass die Wahrheit in jeder Angelegenheit ist genau eine und kann nicht zweimal beides richtig sein, was sich widerspricht. Und die Wahrheit ist eine. Entweder ich muss meine Freitagswaschung machen oder ich muss sie nicht durchführen. Eins von beiden. Kann ich nicht, ich muss und ich muss nicht. Geht nicht beides gleichzeitig. Hier, wie geht man jetzt damit um, wenn wir wissen, dass es verschiedene Meinungen gibt unter den Gelehrten? Das ist ein großes Thema, ich möchte es aber trotzdem anschneiden, damit wir auch inshallah etwas daraus profitieren. Erstens einmal, die Menschen sind von unterschiedlichem Bildungsniveau. Jeder Mensch ist anders als der andere. Der eine hat viel Wissen, der andere hat wenig Wissen. Der andere versteht schnell, der andere versteht nicht so schnell. Der eine kann und so weiter und so fort. Der eine hat die Möglichkeit nachzuschauen, der andere hat keine Möglichkeit nachzuschauen. Das heißt, wir können nicht eine generelle Regel aufstellen für jede Bevölkerungsgruppe oder für jede Gesellschaftsschicht oder für jeden Bildungsstand. Das geht nicht. Und deswegen ist es in erster Linie eine Sache, zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, wie vieles andere auch. Das heißt, du persönlich musst, alaikum salam, du persönlich musst dich Wissen einzugliedern. Ja, manche Menschen, sie haben viel Wissen, sie sind gelehrte Menschen, sie sind so gelehrt, dass sie von dem Koran al-Karim ableiten können. Sie können Regeln ableiten. Ja? Das ist nicht jetzt eine Sache, die, wie soll ich sagen, übertrieben schwer ist. Okay? Aber du musst es gelernt haben, damit du weißt, wie das ist. Ein einfaches Beispiel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, bleiben wir bei der Ayah mit dem Wudu, damit wir sie lernen, inshallah. Ja, ihr alladhina amanu, und ihr glaubt, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Wenn ihr euch zum... Die Ayah geht nicht weiter, ich mache nur den ersten Teil, damit wir uns das Zeit sparen. Oder ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufgestellt habt, oder wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, das wäre jetzt die richtige Übersetzung, weil bei der Übersetzung muss man berücksichtigen auch die Bedeutung, die Allah subhanahu wa ta'ala meinte. Ja? Wenn ihr euch zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch euer Gesicht. Erste Frage, ist dieses Wudu oder dieser Wudu, diese Gebetswaschung, ist sie verpflichtend oder nicht? Ohne Antwort, nur mit aufzeigen. Wer von euch sagt, dass diese Gebetswaschung ist verpflichtend? Wer sagt, diese Gebetswaschung ist nicht verpflichtend? Keiner. Wer sagt, die Gebetswaschung ist manchmal verpflichtend? Wann ist sie, wie begründet ist?
Wenn du dein Gebet verrichten willst, wie der Bruder gesagt hat, zum Beispiel die Zeit eingetroffen und du willst dein Gebet verrichten, dann bist du verpflichtet dazu. Vor allem in dem Fall, wenn du kein Wudu hast.
Barakallahu fiik. Das war der entscheidende Satz natürlich, ja? Der entscheidende Satz. Insofern, also seht ihr, das heißt also, ihr seid natürlich von bestimmten Voraussetzungen vorausgegangen. Ihr habt die Frage so verstanden, die meisten haben sie so verstanden, kann man beten, ohne Wudu zu haben? Und die Antwort lautet nein, deswegen muss man Wudu haben. So ungefähr haben die meisten das verstanden. Wobei man da auch unterscheiden muss. Manche haben keinen Wasser, was sollen sie machen? Müssen trotzdem beten. Okay? Deswegen will ich nur sagen, dass was man verstehen kann aus einer Ayah, das hängt oft ab von dem Hintergrundwissen, was du hast. Hängt aber auch ab von der Intelligenz. Intelligenz ist eine Sache, die sicherlich teilweise kann man sie erwerben und teilweise Allah hat einen gegeben. Manche Menschen, subhanallah, sie verstehen sehr schnell. Und manche Menschen brauchen sehr lange, bis sie verstehen. Manche verstehen gar nicht. Okay? Das ist einfach so. Und deswegen muss jeder Mensch wissen, wo seine Grenzen sind. Und deswegen sagt man, Rahim Allah imra'an, arafa qadrah. Möge Allah jemanden barmherzig sein, der seine Grenzen kennt. Ja, der weiß, wo seine Fähigkeiten liegen. Dass man nicht sich einmischt in Themen. Das ist ein großes Problem, dass Menschen sich einmischen in Themen, die sich nicht auskennen. Ja? Dann machen sie natürlich mehr. Deswegen sagt man auf Arabisch, man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaibi. Ja? Das heißt, wenn jemand sich auslässt, über ein Thema redet, in dem er sich nicht auskennt, der bringt Wunderbares, also Seltsames hervor. Ja? Der macht Sachen, die man, also das ist gefährlich. Wie dem auch sei. Um zurückzukehren zu dieser Eier. Noch eine interessante Frage, die man sich stellen kann. Also erstmal, die richtige Antwort lautet, natürlich kommt darauf an. Wenn ich Wudu habe, ich brauche nicht nochmal Wudu machen. Warum soll ich nochmal Wudu machen? Ja? Deswegen diese Eier, also, ist relativ. Die nächste Frage. Aber wir waren uns alle einig über eine interessante Sache. Wenn man kein Wudu hat, dann man muss Wudu vollziehen. Ja, warum? Wo ist der Beweis in der Eier? Steht in dieser Eier drin? Ich brauche ein Instrument, wo ich das ab, weil in der Eier steht nicht das drin, genau wie ich es wortwörtlich gesagt habe. Das haben wir aus der Eier verstanden. Weil was ist dein Mittel, was ist dein Werkzeug, sodass du das verstehen konntest? Barakallahu fik. Er sagt, der Bruder, Imperativ. Das heißt also, du gehst davon aus, dass jeder Imperativ verpflichtend ist.